Nachgefragt, Wissen, wie es läuft, ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Nachgefragt Wissen, wie es läuft, der Podcast der Gesamtkommunikation des KIT. Wir schreiben das Jahr 2025, ein ganz besonderes Jahr für das KIT, denn wir feiern 200 Jahre KIT. Deshalb haben wir heute auch einen ganz besonderen Podcast mit einem ganz besonderen Gast. Keiner der jungen Forschenden, mit denen wir normalerweise sprechen. Wir haben den Archivar des KIT, den Leiter des KIT-Archivs bei uns, Klaus Nippert, eine lebende Institution. Er wird uns viel erzählen können über die Gründung des KIT. Wie begann die Erfolgsgeschichte des KIT? In dieser Podcast-Folge reisen wir gemeinsam mit Klaus Nippert zurück zu den Anfängen im Jahr 1825, als die Polytechnische Schule gegründet wurde. Welche Visionen steckten dahinter? Warum war Karlsruhe ein idealer Standort für diese bahnbrechende Entwicklung? Wir sprechen gemeinsam über prägende Persönlichkeiten. Wir sprechen über Johann Gottfried Tulla, der den Rhein begradigte. Wir sprechen über Ferdinand Rettenbacher, den Vater des wissenschaftlichen Maschinenbaus, oder Heinrich Hertz, dessen Entdeckung der elektromagnetischen Wellen die Welt veränderte. Wie haben diese Vordenker die technische Forschung geprägt? Hört rein und entdeckt mit uns gemeinsam die spannende Entwicklung von der Polytechnischen Schule bis zu einem der führenden Forschungsuniversitäten der Welt. Klaus, jetzt habe ich viel gesprochen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Klaus Nippert.
Ja, Gabi, ich freue mich auch sehr, dass wir nach langer Zeit mal wieder was zusammen machen können.
Klaus, wie kam es denn zur Gründung der Polytechnischen Schule in Karlsruhe im Jahr 1825?
Man wusste schon, dass man das nicht mehr so machen kann wie bei dem Rheinbegradiger Johann Gottfried Tulla. Der hatte ja noch eine hochgradig individualisierte Ausbildung erhalten. Das heißt, er war mit einem Reisestipendium als Einzelperson losgeschickt worden, um bei Spezialisten des Wasserbaus das Wesentliche für sein Handwerk als leitender Wasserbauer im Großherg zu Pumbaden zu lernen. Er war auch mal kurz an der École Polytechnique in Paris, hatte da sicherlich auch ein eindrucksvolles Beispiel gesehen, wie man jetzt technische Bildung veranstaltet, wenn man sie multiplizieren will, also nicht im 1:1 Unterricht, sondern einer unterrichtet viele. Und damit kam er dann erstmal zurück ins Großherzogtum Baden und fing an, eine wichtige Rolle in der Wasser- und Straßenbauverwaltung zu spielen. Er betrieb da vor allem sein Jahrhundertprojekt, das weit über ihn hinaus nur verwirklicht werden konnte, die Begradigung des Rheins, der bis dahin ja in ständig wechselnden Mäandern zog, vieles überflutete, für Feuchtgebiete sorgte, die für die Leute, die der Landwirtschaft trieben und von Schnaken und Krankheiten unbehelligt leben wollten, eine Geißel waren. Johann Gottfried Tulla brauchte für diese Aufgabe viel mehr Ingenieure, die sein Handwerk beherrschten. Er brauchte Vermessungsingenieure, er brauchte Ingenieure für die Planung. Und da war es dann irgendwann ganz klar, es muss eine eigene Schule, eine eigene Ingenieurschule erstellt werden. Bei einer Berufung nach Heidelberg auf eine Mathematikprofessur, die Tulla ablehnte, hatte er dann die Chance, also die Einrichtung so einer Schule in die Wege zu leiten. Die wurde in Karlsruhe eingerichtet, weil Tulla der Ansicht war, dass man in der Hauptstadt, ich sage mal, ein bisschen mehr Durchgriff und Disziplin auf die jungen Leute hätte. Das war so die eine Wurzel, von der man aber zunächst überhaupt nicht wusste, was das werden soll. Und dann gab es den Friedrich Weinbrenner, der ja also als Chef der badischen Bauverwaltung auch eine private Architekturschule betrieb, wo man Architektur lernen konnte. Das gab es schon so. Dann hatten wir noch den Ärger mit Napoleon, der dazu führte, dass viele Pläne erstmal aufgeschoben werden mussten. Also schon gegen Ende der 1800er Nullerjahre hat Tulla mal eine Denkschrift verfasst, in der es heißt, wir müssen in Baden im Großherzogtum eine polytechnische Schule haben. Das Großherzogtum war ja extrem gewachsen, hatte seine Fläche, seine Bevölkerung vervielfacht, war aus einem eher verstreuten Flickenteppich zu einem ziemlich zusammenhängenden Territorialstaat am Oberrhein geworden. Und jetzt stellten sich neue Staatsaufgaben, die des Aufbaus nach Napoleon, aber es gab auch ganz neue Wirkungsmöglichkeiten für den Staat.
Und welche Rolle spielte denn der Großherzog dann bei der Gründung einer solchen polytechnischen Schule? Beziehungsweise wie kam es denn zu einer Schule? Du sprachst jetzt davon, dass wir zwei nebeneinander existierende Ideen hatten. Eine existierende Architektenschule und Tulla, der die Idee hatte, hey, ich brauche mehr Ingenieure, sonst kriege ich den Rhein hier nicht gerade.
Diese Idee der polytechnischen Schule war, sobald mal eine Denkschrift aufgesetzt war, in der badischen Ministerialverwaltung dann schon vorhanden. Und es ging wahrscheinlich eher um die Frage, wie schafft man es, das, was andere ja schon hingestellt haben, wie etwa die Polytechnische Schule in Prag oder das Polytechnische Institut in Wien, wie schafft man das, in dem doch Mittelstaat Baden so etwas auf die Beine zu stellen?
Warum war Karlsruhe da ein geeigneter Ort?
Karlsruhe war die Residenz, es war keine Universitätsstadt, es war auch ein Bildungsmittelpunkt. Wir haben ja die weit zurückreichende Institution des Lyzeums, wir haben auch ein physikalisches Kabinett in Karlsruhe. Also da gab es schon Dinge, die also mit gehobener Bildung zu tun haben.
Und wie ging es dann tatsächlich los? Ab wann konnten die ersten Studierenden oder Studenten, das waren ja sicherlich nur junge interessierte Männer, die auf dieser Schule aufgenommen werden konnten, ab wann ging es denn richtig los und wo war denn das?
Man muss vielleicht noch einen kleinen Blick vor unser Gründungsjahr machen. Da gab es in Freiburg den Herrn Wucherer. Er war Stadtpfarrer und Professor der Physik an der Universität und daneben machte er auch noch Versuche mit einer kleinen polytechnischen Schule. Also er hat sozusagen das Modell für den polytechnischen Unterricht entwickelt. Also aus ganz eigener Initiative mit Hilfe von einigen Professorenkollegen hat man das erprobt. Man nahm Schulgeld und entwickelte da so eine Grundlagenausbildung für Leute, die in ihrem Beruf dann später etwas mit Technik machen sollten. Die technischen Berufe waren ja noch nicht so geprägt, wie wir das heute kennen. Das ging in Freiburg dann wieder ein. Ich glaube, 1822 war schon Schluss. Aber die Diskussion um die Gründung der Polytechnischen Schule war da schon in vollem Gange. Der Herr Wucherer bekam den Auftrag, diese polytechnische Schule in Karlsruhe zu gründen. Und am 7. Oktober 1825 unterzeichnete dann der badische Großherzog Ludwig die Gründungsurkunde für die polytechnische Schule.
Und das ist das eigentliche Datum, an dem wir uns auch heute orientieren, ja. Die Unterzeichnung der Gründungsurkunde.
Genau, das ist ein richtig ordentlicher Geburtstag, eine datierte Gründungsurkunde. Da steht gar nicht so viel über die Gestalt der Schule drin, wie wir das gerne hätten. Der Großherzog inszeniert sich mit dieser Urkunde eigentlich recht ähnlich, wie das spätmittelalterliche oder frühneuzeitliche Herrscher bei Universitätsgründungen tun. Der Großherzog spielt damit seine Souveränität aus, schildert sich als einen um das Wohl seines Landes sehr besorgten Herrscher, der natürlich auch gerade für die Bildung da ist, der sich für alle möglichen Arten von Schulen eingesetzt hat, die dann sogar namentlich genannt werden und der, weil es jetzt eben nötig ist, auch diese polytechnische Schule gründet. Und er gibt dann allerdings auch eine ganz wichtige Information, nämlich er sagt, die polytechnische Schule ist für diejenigen, die sich einerseits in der Privatwirtschaft dann beruflich engagieren wollen und sie ist genauso für diejenigen, die dann im öffentlichen Dienst tätig sein wollen.
War denn da auch schon eine Voraussetzung festgelegt, unter welcher man studieren konnte, unter welcher man diese Schule besuchen konnte?
Nein, das war in dieser Urkunde tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Es wird dann noch gesagt, das Ganze soll dazu dienen, mit dem kleinsten Aufwand die größten Wirkungen zu erzeugen, also eine wirtschaftliche und ingenieurmäßige Optimierung. Und ein weiteres wichtiges Motiv, es soll die Leute befähigen, in ihren Produkten mit dem Ausland zu wetteifern. Das heißt, es wird der Gedanke vorgebracht, dass man sich hier in einer Konkurrenz, in einer wirtschaftlichen Konkurrenz mit dem Ausland befindet. Und hier wird eben auch deutlich, man hat etwas von diesem Prozess der Industrialisierung verstanden, der jetzt Europa ergreift, dass man in einer Konkurrenz sich mit anderen Ländern befindet. Natürlich hat man hier England, das fortgeschritten war, im Hinterkopf. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Volkswirtschaft. Also das Ganze begann als eine Schule, die in die staatliche Schulorganisation eingegliedert war. Und das war sie übrigens auch räumlich, nämlich die Polytechnische Schule startete dann im Herbst 1825 als Untermieter des Lyzeums. Das Lyzeum befand sich damals also im südlichen Nebengebäude der Stadtkirche am Marktplatz. Wir haben alle diese klassizistischen Bauten vor Augen und da irgendwo war diese Schule mit einquartiert.
Wie viele haben da angefangen?
Das wissen wir tatsächlich nicht. Also die allerersten Schülerlisten, wenn es sie überhaupt gab, sind verloren. Jüngste Forschungen unter Anleitung von Anton Gul haben allerdings ergeben, dass wir für die Zeit von 1825 bis 1832, wenn wir also sämtliche Papierfetzen, die aus dieser Zeit übrig geblieben sind, nach jeglichem Informationsschnipsel durchkämmen, der Schüler sowieso mit Namen und so weiter, dann kommen wir auf etwa 420 verschiedene Individuen, die in dieser Zeit als Schüler bekannt waren.
Was mussten die bezahlen?
Ein zweistelliger Guldenbetrag. Wir wissen aus einer Untersuchung, die Martin Ullmann vorgelegt hat, dass ein durchschnittlich vermögender Karlsruher Bürger für das Studium eines Kindes an der Polytechnischen Schule sehr tief in die Tasche zu greifen hatte und das schon als Zukunftssicherung verstehen musste, um sich zu dieser Ausgabe zu entscheiden.
Gab es da schon Stipendien?
Ja. Es gab ein ausgebreitetes Stipendienwesen. Mittellose konnten sich mit ausreichenden Schulleistungen im Hintergrund bewerben.
Welche Fächer wurden denn an der Polytechnischen Schule unterrichtet?
Der Unterricht bestand zu einem sehr großen Teil aus Mathematik. Mathematik mit Blick auf die konstruktiven Aufgaben des Ingenieurs. Da ging es darum, Körper und Flächen zu berechnen, Materialstärken zu berechnen und komplizierte geometrische Situationen zu verstehen, die bei Bauwerken oder Maschinen und ihrer Konstruktion zu berücksichtigen sind. Neben der Mathematik wurden auch in begrenztem Umfang Naturwissenschaften gelehrt. Also es gab ein bisschen allgemeine Naturkunde, also Kenntnis des Pflanzen- und Tierreichs. Geologie spielte eine Rolle und dann ging es auch ein wenig um Chemie, auch von Anfang an. Da hat der Bergrat Friedrich August Walchner eine Rolle gespielt, der das vor allem mit Blick auf den Bergbau gelehrt hat. Da ging es also vor allem um die anorganische Chemie erst einmal.
Wie entwickelte sich denn der Fächerkanon in den ersten Jahrzehnten?
Wir haben bereits 7 Jahre nach Gründung der Polytechnischen Schule einen markanten Bruch zu verzeichnen. Bis dahin hatte man eigentlich so alles zusammen studiert. Mathematische Grundlagenfächer, etwas mit Naturwissenschaften und dann natürlich auch einiges an Maschinenlehre und an Architektur. Man konnte sicherlich individuelle Schwerpunkte bilden, aber das war noch sehr zusammen, dieser Unterricht. Dann starben Tuller und Weinbrenner so in ihren späten 50ern, was man zunächst so nicht erwartet hatte. Und die von ihnen geleiteten Schulen standen dann also ohne diese hoch angesehenen Leitungsfiguren da.
Und wie ging es weiter?
Der Staatsrat Karl Friedrich Nebenius machte ein komplett neues Konzept für die Polytechnische Schule. Er zog die Tullersche Ingenieurschule und die Weinbrennersche Architekturschule hinein. Die blieben als eigenständige Lehreinheiten bestehen, als sogenannte Fachschulen. Und das ist dann 1832 mit der Fachschulgliederung eben auch der Anfang der in der Geschichte der KIT-Fakultäten für Architektur und Bauingenieurwesen.
Ja, irgendwie so die ersten Fakultäten waren das.
Bis das eine richtige universitäre Fakultät war, musste noch einiges geschehen. Da kommen wir etwas später drauf zu sprechen, wie die einzelnen Universitätsmerkmale so in Salami-Taktik eingeführt wurden. Also Architektur und Bauingenieurwesen. Dann holte Nebenius aus Heidelberg die Ausbildung für das Forstwesen hinzu. Dann gab es die höhere Gewerbeschule. Die ist interessant, die war so etwas Ähnliches wie der Wirtschaftsingenieur heute, nämlich eine Kombination von Naturwissenschaften, Ingenieurwesen und Wirtschaft. Da sind auch einige Leute durchgegangen, deren Karrieren dann, also in leitende Industriepositionen, belegen, dass das in ihrer Biografie genau das Richtige gewesen ist. Und dann gab es noch eine kleinere Handels- und Postschule, die hatte aber einen deutlich verkürzten Studiengang.
Mit welchem Abschluss konnte man denn diese Schulen besuchen? Was hatte man denn da in der Tasche, wenn man erfolgreich war?
Man konnte im Alter von 13 Jahren in die Polytechnische Schule schon einsteigen. Ja, also ein typisches Alter war zunächst 15 Jahre. Und da merken wir dann, es waren sicherlich auch ganz andere pädagogische Aufgaben zunächst zu erfüllen. Sofern die Schüler nicht hier in Karlsruhe ihr Elternhaus waren, waren sie also bei Leuten untergebracht, die sicherlich auf diese Lebenssituation eingerichtete Kost und Logis anboten. Natürlich spielte dann also Schuldisziplin auch eine bedeutende Rolle. Und erst so im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelt es sich dann so ganz langsam dahin, dass das Eintrittsalter doch eher bei 17, 18 Jahren liegt. Das haben wir dann im späten 19. Jahrhundert. Und damit das so funktioniert, musste eine wesentliche Voraussetzung vom zuliefernden Schulwesen geschaffen werden. Es mussten nämlich das Niveau der mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundkenntnisse im vorausgehenden Schulwesen gehoben werden. Die Polytechnische Schule hatte zunächst auch eine Vorschule eingeschaltet. Wir müssen berücksichtigen, im 19. Jahrhundert entwickelte sich erst der Typus der Realschule und des Realgymnasiums so richtig. Und in dem Maß, in dem die dann schon Vorbildung betrieben haben, konnte man sich das dann natürlich an der Polytechnischen Schule sparen und auf höherem Niveau ansetzen.
Aber eine pädagogische Ausbildung hatten die Lehrer an der Polytechnischen Schule nicht. Das waren reine Naturwissenschaftler, oder?
Wir haben in den ersten 100 Jahren keine Lehrstelle, die sich speziell mit Didaktik, also der spezifischen Ausbildung für die Vermittlung, für das Lehrfach beschäftigt.
Aber die Lehrpläne waren schon festgesetzt. Das heißt, man hat nicht nach Gutdünken unterrichtet, sondern es gab schon klar definierte Aufgaben, die gelehrt wurden.
Ja, der Lehrplan erscheint in den zunächst jährlich ab 1873 dann auch semesterweise erscheinenden Programmen, das sind dann die Vorlesungsverzeichnisse, sehr genau bestimmt. Wir haben für jeden Studiengang eine ganz weitgehend obligatorische Bestimmung der zu besuchenden Veranstaltungen und ihrer Folge.
Bei den Fächern, die du mir aufgezählt hast, da fehlt mir die Chemie.
Ich glaube, ich habe sie schon erwähnt mit dem, was der Bergrat Walchner getrieben hat. Geologie, Erdgeschichte und Chemie für das Hüttenwesen. Nur war das ja nicht alles, wovon die Chemie dann im 19. Jahrhundert gelebt hat. Für die Industrialisierung brauchte man auch die organische Chemie. Die bot Walchner nicht und das bekam er schmerzhaft zu spüren, als ab 1841 Karl Welzin daherkam. Der hatte in Göttingen und Heidelberg Medizin studiert und sich dann aus eigenem Entschluss zum Chemiker bei Mitscherlich in Berlin fortgebildet und kam dann zum Wohnort seiner Eltern zurück, stellte beim Ministerium den Antrag, dass er doch jetzt die Lehrerlaubnis für die Polytechnische Schule erhalten wolle. Das Ministerium ließ ihn einen Probevortrag halten und erteilte ihm die Lehrbefugnis für das Fach Chemie. Damit war Welzin Privatdozent an der Polytechnischen Schule und zwar der erste überhaupt, denn es gab so etwas wie ein Privatdozentenwesen dort noch gar nicht, womit wir auch wieder sehen. Die Hochschulmerkmale werden hier so Stück für Stück eingeführt. Er unterrichtete die organische Chemie, die man im 19. Jahrhundert bitter nötig hatte. Zum einen für die Herstellung von Farbstoffen in der chemischen Industrie, zum anderen aber in der Agrikulturchemie. Die Industriestaaten mit ihrem starken Bevölkerungswachstum mussten die Erträge der Landwirtschaft steigern. Dafür brauchte man die Wissenschaft. Welzin hat das hier in Karlsruhe gemacht. Und die Studenten haben sehr wohl verstanden, dass die organische Chemie jetzt gebraucht wird. Sie gingen dann auch mehrheitlich zu Welzin.
Wo hat er denn das gelehrt? Für die Chemie braucht man ja auch Labore, man braucht Versuchseinrichtungen. Gab's die denn dann schon?
Das war eine richtige Engstelle. Zunächst hatte man das noch nicht. Im Hauptgebäude, das wir ja heute noch als Westflügel des heutigen Hauptgebäudes in der Kaiserstraße sehen, war zunächst gar kein Chemielabor realisiert. Und von Karl Welzin wissen wir, dass er in seinem Privathaus ein provisorisches Labor eingerichtet hatte. Das war ein sehr großzügiges Privathaus. Manche von uns kennen das vielleicht noch als Palais Welzin. Das steht da in der Nähe vom Bundesgerichtshof an der Karlstraße an der Ecke. Also ein klassizistisches Gebäude.
Jetzt musste es ja irgendwie weitergehen und es gibt noch viele große Namen, über die wir noch gar nicht gesprochen hatten. Zum Beispiel der Ferdinand Rettenbacher. Ferdinand Rettenbacher, der Begründer des wissenschaftlichen Maschinenbaus. Wann kam denn er dazu?
1841 kamen Ferdinand Rettenbacher und Karl Welzin an die Polytechnische Schule. Das waren zwar geplante Zugänge, aber in ihrer Wirkung war das alles andere als geplant, dass die beiden nämlich ihre speziellen Fächer so stark entwickeln würden, dass daraus dann auch eigene Fachschulen und später eigene Fakultäten entstehen würden. Rettenbacher war in Zürich an der Oberen Industrieschule Lehrer für angewandte Mathematik gewesen. Und als man ihn dann aus Karlsruhe gefragt hat, hat er in 4 Verhandlungsrunden, das sind also jeweils 4 gewechselte Briefe, es von einer sehr unspezifischen Anfrage, ob er hier in Karlsruhe vielleicht ein bisschen Unterricht geben könnte, auf einen bestimmten Unterricht, nämlich nur im Maschinenbau, mit einer ganz bestimmten Stundenzahl, so dass er noch Zeit für Wissenschaft hatte, und mit ganz bestimmten Hilfsmitteln, nämlich dem Auftrag, eine Lehrmittelsammlung einzurichten, hat er es dahin verhandelt.
War das das Revolutionäre an der Lehre und an der Forschung von Rettenbacher?
Rettenbacher war sicherlich innovativ. Ob er wirklich das bisherige Lehrgebäude völlig zertrümmert und neu aufgebaut hat, müssten wir eigentlich erst erforschen, indem wir das im Zusammenhang mit den anderen polytechnischen Schulen und ihrer Entwicklung betrachten.
Welche Ideen und welche Konzepte von Rettenbacher sind denn heute noch aktuell im Maschinenbau?
Eigentlich ist es die Verwissenschaftlichung des Fachs und seine mathematische Fundierung, zu der Rettenbacher einen wesentlichen Schub geleistet hat. Rettenbacher ärgerte sich sehr über die Vormachtstellung der Engländer, gerade im Maschinenwesen. Er konnte es nicht ertragen, dass aus England teure Spezialisten, also selbst zum Schraubendrehen, geholt werden mussten. Er sah den technologischen Vorsprung der Engländer und er sah auch, dass die ihre Entwicklungsarbeit zu einem großen Teil in der Werkstatt verrichtet haben. Das heißt, da war viel Versuch und Irrtum, viel Herumprobieren an der Sache. Und da hat Rettenbacher dann die Chance gesehen. Rettenbacher sagte, wir müssen das Ganze stärker mathematisieren. Wir müssen die zu bewegenden Kräfte, wir müssen die Materialstärken stärker nach mathematischen Methoden bestimmen, denn dadurch können wir Geld für Entwicklungsarbeit in der Werkstatt sparen.
Jetzt ist nun alles sehr stark von den Ingenieurwissenschaften geprägt. Wie muss ich mir denn das Leben eines Studenten im 19. Jahrhundert vorstellen?
Wir wissen natürlich ziemlich wenig, weil diese Studierenden wenig persönliche Dokumente hinterlassen haben. Wenn wir uns die Lehrpläne ansehen, dann ist uns jedenfalls eines klar. Neben dem Besuch der Lehrveranstaltung stand sehr viel Arbeit zu Hause. Die mussten die Vorlesungen, die sie mitgenommen haben, da ist man ja mit einem Heft hingegangen, in das man alles Mögliche eingeschrieben hat, das mussten die aufbereiten, damit das in eine Form kam, mit der man das auch wirklich lernen konnte. Das heißt, die skizzenhaften Abzeichnungen von der Tafel mussten ins Reine gezeichnet werden. Das gilt sicherlich auch in übertragenem Maß für die an die Tafel geschriebenen Zahlenwerke. Auch die mussten natürlich richtig nachvollziehbar aufgezeichnet werden und sie mussten auch verstanden werden. Und daneben hatten jedenfalls die Ingenieurstudenten durch ihr gesamtes Curriculum eine starke Arbeitsbelastung durch Zeichnungsaufgaben. Und das reichte bei den Ingenieuren von einer, ich sage mal, zeichnerischen Grundausbildung, zu der durchaus so etwas wie Freihandzeichnung, Architektur- und Landschaftszeichnung, Perspektive, ein Gegenstand im Schräglicht, dann die darstellende Geometrie, also ein Spitzkegel durchdringt einen Zylinder, so etwas rechenbar gezeichnet. Das wurde in einer Reihe von Übungen gelernt. Das war Grundstudium. Und dann kam das Hauptstudium, nachdem man also ein Jahr erste mathematische Klasse, dann ein Jahr zweite mathematische Klasse gemacht hatte. Dann kam das eigentliche Fachstudium, 2 oder 3 Jahreskurse Maschinenbau oder Ingenieurwesen oder eben Architektur. Und da ging es dann natürlich auch wieder los mit den Übungszeichnungen. Die Bauingenieure mussten Übungszeichnungen, also im Eisenbahnbau machen, Eisenbahntrassen zeichnen, einen Bahnhof zeichnen, ein Gleisfeld zeichnen. Sie mussten aber auch die Brücken zeichnen. Der Maschinenbauer musste Maschinen zeichnen. Das konnte erstmal eine Pumpe, eine Presse oder ein Kran sein. Und dann ging es weiter zur großen Dampfmaschine, die natürlich schon deutlich komplizierter war.
Klingt ganz schön anstrengend. Da war vermutlich nicht viel Zeit für die Studentenkneipe.
Ein bisschen eben doch. Also wir haben einen Briefnachlass eines Studierenden aus den 1860er Jahren. Der muss natürlich seinem Vater auch immer schön Rechenschaft ablegen, dass der gezahlte Unterhalt also nicht verschwendet wird. Es wird auch mal gebettelt. Lieber Vater, man erzählt ja so, bei den Exkursionen ins Ruhrgebiet, da soll man ja mit tollen Leuten zusammenkommen, die dann für die Einstellung von Ingenieuren ein wichtiges Wort mitzureden haben. Nächster Brief, oh lieber Vater, das ist ja super, dass du mir das Geld für die Exkursion ins Rheinland geschickt hast. Aber es wird gelegentlich auch ein bisschen davon erzählt, wie man mit anderen in Gesellschaft gekommen ist. Man merkt auch, man ist mitunter einsam. Man tut sich schwer, Menschen mit den gleichen kulturellen Ansprüchen zu finden. Aber man geht durchaus mal in ein Konzert und hin und wieder kommt man auf gesellschaftlichen Anlässen wie einem Ball auch mal mit Professoren in Berührung. Zum Beispiel schreibt dann dieser Student, dass er natürlich maskiert einen der Professoren dann, ich glaube, irgendwie am Frack gezogen oder geneckt habe bei diesem Ball. Und was wir nicht vergessen dürfen, auch wenn die Polytechnische Schule noch lange keine Universität war, ab den 1830er Jahren wachsen hier die Studentenverbindungen aus dem Boden. Die belegen nun klar, die Schüler des Polytechnikums, so wurden die ja offiziell noch genannt, verstehen sich als werdende Akademiker. Die treiben ein akademisches Brauchtum, auch wenn es zunächst noch verboten ist. Und dazu gehört natürlich also die Organisation in Verbindungen. Die haben dann meinetwegen solche Namen wie Vitruvia, Sinapia, Franconia und so weiter. Die haben bestimmte Farben, die sie tragen und mit denen sie sich unterscheiden. Sie haben bestimmte Geselligkeitsbräuche, wozu auch ein geregelter Bierkonsum geführt. Manche sind schlagend, das heißt, sie pflegen das Mensurfechten. Zur studentischen Sphäre gehört das Austragen von Duellen. Das kann aus Alkoholexzessen hervorgehen, muss es aber nicht.
Aber keine tödlichen Duelle.
Und es ist verboten und mitunter sogar tödlich. Wir haben einige Fälle in unseren Disziplinarakten, wo so etwas vorgekommen ist.
Jetzt sprichst du von Disziplinarakten. Gab es denn tatsächlich disziplinarische Maßnahmen gegenüber den Studenten? Gab es so etwas wie einen Karzer oder Geldstrafe oder Ausschluss, wenn man denn irgendetwas verbrochen hat?
Also es hat das hier tatsächlich in einem erheblichen Umfang gegeben.
Gibt es da überlieferte Geschichten?
Ja, wir haben eine gut dreistellige Zahl solcher Vorgänge. Das ist im Vergleich gar nicht viel. An der Universität Göttingen hat das Universitätsgericht eine fünfstellige Zahl von Akten. Man muss allerdings auch sehen, die studentische Delinquenz war zeitweilig auch so etwas wie ein Gesellschaftsspiel. Über die Stränge schlagen, vors Universitätsgericht müssen, im Karzer sitzen und Besuche empfangen und dann gemeinsam rauchen und womöglich weiter trinken. Das kann als Spiel gestaltet werden.
Also wir haben jetzt gehört, die Männer haben sich nicht immer großartig benommen. Wann kamen denn die ersten Frauen dazu?
Die erste ordentliche Studierende durfte die Technische Hochschule Karlsruhe ab dem Jahr 1904 besuchen.
Wer war das und was hat sie studiert?
Das war Magdalena Molb, verheiratete Neff. Die studierte Pharmazie, ein von den ersten studierenden Frauen, gar nicht so selten gewähltes Fach. Und sie jedenfalls wurde dann, nachdem sie geheiratet hatte, Apothekerin und betrieb zusammen mit ihrem Mann in Ehingen eine Apotheke bis in die 1950er Jahre.
Welche Abschlüsse hatten denn die Studierenden zu dieser Zeit im 19. Jahrhundert? Waren das dann alles Ingenieure oder wie nannte man sich, wenn man da seinen Abschluss hatte?
Einen richtigen Abschluss, so wie wir uns das heute vorstellen, gab es noch gar nicht. Es gab keine Abschlussprüfung, die mit der Erteilung eines akademischen Grades verbunden war. Man ging zur Schule und wie das so zu einer Schule gehört, gibt es eine Lehrerkonferenz am Ende des Schuljahres, die über die Versetzung befindet. Da rutschte man dann also von einer Klasse in die nächsthöhere und dann war Schluss. Wer wollte, konnte sich dann was schreiben lassen. Der bekam dann einen Kopfbogen, da stand dann drauf Polytechnisches Institut und dann wurde dieser Bogen von Professor zu Professor geschickt und jeder Professor hat drauf geschrieben, was ihm so einfiel zu diesem Schüler.
Aber man konnte auch rausfliegen, wenn man das nicht gut gemacht hat.
Das Disziplinarwesen beschäftigt sich zu einem ganz großen Teil mit Unfleiß. Wer nicht mitkam, konnte von der Schule verwiesen werden.
Jetzt gab es ja noch weitere berühmte Wissenschaftler, berühmte Pioniere. Einer davon ist Heinrich Hertz. Wann stieß denn er dazu?
Heinrich Hertz wurde 1886 von seinem Status als Privatdozent an der Universität Kiel hier in Karlsruhe auf seine erste ordentliche Professur berufen. Wir waren gerade 1885 von der Polytechnischen Schule zur Technischen Hochschule umbenannt worden. Das war für sich eigentlich nur eine nominelle Veränderung. 1865 hatten wir, als Ferdinand Rettenbacher hier noch das Direktorat führte, eine deutliche Verbesserung erhalten mit einem neuen Statut, dessen erster Paragraph sagt, die Polytechnische Schule ist eine technische Hochschule. Sie bestimmt ihre Angelegenheiten zu einem wesentlichen Teil selbst und das heißt, sie beruft die Professoren, die da lehren, selbst. Was man noch nicht hatte, war ein reguläres Privatdozentenwesen, sprich also auch die Habilitation, gab es hier regulär noch nicht. Es gab noch keine Abschlussprüfungen. Das wollte man dann nach 1865 einführen, aber nur fakultativ für diejenigen, die es eben nötig hatten, mit einer Urkunde davon zu laufen. Was wir auch noch nicht hatten, war die Promotion. Ein neben der Habilitation wichtiges Element bei der Heranziehung des eigenen wissenschaftlichen Nachwuchses fehlte immer noch.
Wann hat sich das geändert?
Im Übergang zum 20. Jahrhundert. Die polytechnischen Schulen und technischen Hochschulen, wie sie dann irgendwann hießen, haben schon lange darauf hingearbeitet. Besonders die Chemiker waren hieran interessiert, denn diese Disziplin gab es ja auch an den Universitäten. Für die Maschinenbauer etwa und die Bauingenieure war das zunächst gar nicht so dramatisch, diese Situation.
Wer war der erste Mensch, der an der Technischen Hochschule Karlsruhe promoviert hat? Kennen wir den?
Das war Adalbert Engler. Wir kennen ihn, weil er im prachtvoll gestalteten Promotionsbuch der Technischen Hochschule Karlsruhe eingetragen ist. Und der war ein Verwandter des hier wirkenden Chemieprofessors Karl Engler.
Wie spannend. Hast du noch andere spannende Geschichten aus dem KIT-Archiv? Welche Persönlichkeiten sind denn noch herausgekommen aus dieser Technischen Hochschule?
wir müssen da natürlich auch noch Karl Benz nennen, der als Inhaber eines Stipendiums hier ab 1860 Maschinenbau studiert hat und dann nach einigen Jahren in der Wirtschaft durch seine Erfindertätigkeit dann zur Entwicklung des Automobils kam, indem er also einen sehr kleinen Verbrennungsmotor herstellte und den auf ein dreirädriges Fahrzeug setzte und dann eines der ganz frühen Automobile gebaut hat. Und da aber er mit seiner Unternehmung dann so erfolgreich ist, ist ihm auch die Automobilerfindung zugeschrieben worden.
Ab wann wurden wir denn zur Universität?
Im Jahr 1967 wurde die Technische Hochschule Karlsruhe dann umbenannt zu Universität Karlsruhe, Klammer auf, TH, Klammer zu.
Was war da anders? Was war strukturell anders, dass die Technische Hochschule jetzt plötzlich eine Universität werden konnte?
In dem Moment, als diese Urkunde ausgestellt wurde, hat sich eigentlich gar nichts geändert. Wir müssen aber die Entwicklung der gesamten 50er und 60er Jahre in den Blick nehmen. Und dann verstehen wir, dass sich hier ein massiver Aufbauprozess vollzogen hat. Wir kommen mit einigen tausend Studierenden in die 1950er Jahre und wir starten durch in die Massenuniversität, die dann 10.000 und 20.000 Studierende hat. Dazu gehört ein ganz breiter Ausbau, sowohl in der Bausubstanz, also letztlich die gesamte Bebauung nördlich der Engesserstraße, also mehr als der halbe Campus, sind in dieser Zeit im Eiltempo entstanden. Es mussten Hörsäle gebaut werden für die stark gestiegene Zahl der Studierenden. Die Fächer haben sich aber auch sehr stark differenziert. Wir haben einen starken Aufbau im Bereich der Physik und einen starken Aufbau der Wirtschaftswissenschaften, die zwar schon lange so etwas Ähnliches wie den Wirtschaftsingenieur und den Volkswirt und den technischen Volkswirt ausbilden, aber dann so ab 1970 dann richtig durchstarten mit der Neuauflage des Wirtschaftsingenieurs, der erst dann so richtig zu einem erfolgreichen Dauerbrenner und Massenfach, also zu einer wirklichen Profilspitze des Karlsruher Lehrangebots wird. Da entwickelt sich dann sowohl aus der Elektrotechnik wie auch aus der Mathematik heraus die Informatik. Wir haben hier in den späten 1950er Jahren den ersten Computer, eine Zuse-Maschine, die im Institut für angewandte Mathematik betrieben wird, ursprünglich also für ein Forschungsprojekt besorgt, aber ganz weitsichtig von Anfang an als ein Urrechenzentrum betrieben und das heißt gleich mit Programmierausbildung für die Studierenden und mit Rechendienstleistung für die verschiedenen Disziplinen an der Technischen Hochschule. Das Ganze wird durch die 1960er Jahre stark ausgebaut, bis man dann 1966 den ersten Rechenzentrumsleiter, den Herrn Kulisch, hat und 1968 dann die Einrichtung des Rechenzentrums eigenständig als zentrale Einrichtung neben der Bibliothek. Es gelingt dem Rechenzentrumsleiter, die Karlsruher Informatik, die ab 1969 mit einem Institut für Informatik vertreten ist, in das Verteilungsgremium einzuschleusen, das beim Bund über die Verteilung vieler Millionen D-Mark entscheidet, mit denen an den westdeutschen Universitäten Informatiklehrstühle aufgebaut werden. Karlsruhe hat neben München, also der Technischen Universität München, die größte Schnitte aus diesem Programm abbekommen und gleich 1972 eine ganze Fakultät für Informatik einrichten können, die erste Fakultät für Informatik in Deutschland überhaupt. Und das ist dann eine weitere wichtige Spitze im Profil der Karlsruher Universität.
Nun haben wir schon über große Innovationen gesprochen. Wir befinden uns schon in den 70er, 80er Jahren. Wir haben nicht gesprochen über alles, was in den Zeiten des Dritten Reiches an der Universität bzw. an der Technischen Hochschule passiert ist. Wir haben nicht über Studentenproteste in den 60er Jahren gesprochen. Es gibt noch eine große Fülle von Themen und Ideen und Geschichten, über die wir sprechen könnten. Dazu wird uns leider heute die Zeit fehlen. Vielleicht holen wir das auch mal nach und machen spezielle Themen-Podcasts dazu, wenn ihr das gerne hören möchtet. Es gab aber natürlich rund um das Jahr 2000 noch einmal eine großartige Idee und in der Folge dann auch den großartigen Zusammenschluss Gründung KIT. Wann kamen die ersten Ideen auf dazu und wann wurde es dann letztendlich umgesetzt? Wann wurden wir zum KIT?
Ja, ich erinnere mich da noch ein bisschen. Das waren ja auch meine ersten Berufsjahre. Da kam dann auf einmal die Exzellenzinitiative. Das beinhaltete die Möglichkeit, sich um den Titel Exzellenzuniversität und eine erhebliche Förderung so im Umfang von etwas über 50 Millionen Euro zu bewerben. Die Universitäten konnten Projekte, die sich natürlich über ihre Breite erstrecken mussten, definieren. Es mussten verschiedene Forschungsvorhaben sein, es mussten Verbundforschungsvorhaben sein. Schon damals gab es diese Exzellenzcluster, die gebildet werden mussten. Das hat man auch in Karlsruhe gemacht. Man war damals schon so alert, in die Runde zu schauen und sich zu überlegen, was machen wohl unsere Mitbewerber? Wie stehen wir im Feld? Da kam man tatsächlich an einen Moment der Selbstkritik, wo man gesagt hat, das ist noch zu schwach. Das reicht nicht. Und es musste dann ganz schnell eine neue...
Der große Wurf musste kommen.
Einen großen Wurf musste man haben. Und da ist man dann mit dem Forschungszentrum Karlsruhe auf den Gedanken gekommen, eine echte Fusion zu veranstalten. Das war, auch wenn man die Geschichte in der Kooperation dieser beiden Forschungsinstitutionen betrachtet, ein nahezu verwegenes Unternehmen. Das Forschungszentrum war eine GmbH, die zu 90% vom Bund und zu 10% vom Land finanziert wurde. Also eine ganz andere Rechtsform. Das war Forschung für vorgegebene Programme, die zwischen Wissenschaft und Politik ausgehandelt wurden, um dringende Daseinsfragen wie etwa der Energieversorgung zu lösen. Das war das Modell der Großforschung, wo in einem an Universitäten nicht gekannten Maß Mittel gebündelt wurden, aber eben auch Projekte von einem Umfang gemacht wurden, den man für universitäre Forschungsprojekte nicht kannte. Sehr viele Menschen und auch eine Reihe von Instituten wirkten planmäßig zusammen. Und das ist eben etwas anderes, als wenn ein, zwei oder drei Professoren sich überlegen, was sie als nächstes gerne erforschen würden. Das waren grundlegende Unterschiede. Man hatte schon Erfahrungen in der Kooperation. Eine Reihe von Instituten an unserem heutigen Campus Nord hatten ja schon einen Universitätsteil, aber das war streng getrennt. Man hatte versucht, die Rechenzentren zusammenzulegen und war nach wirklich angestrengten, ganz konstruktiven Vorarbeiten 1969 genau an dieser rechtlichen Verschiedenheit gescheitert. Das ganze Projekt kam zum Stillstand deswegen. So eine richtige Fusion hatte es nicht gegeben. Man hatte erfolgreich ein gemeinsames Institut für Meteorologie und Klimaforschung gegründet. Natürlich winkte mit der Zusammenlegung von Universitätsforschung und Großforschung natürlich ein großer Gewinn. Die Aussicht, sehr viel leichter Studierende zur Mitarbeit in der Großforschung zu bekommen, aber auch die Forschenden aus der Großforschung zur Lehre in der Universität zu bekommen und dadurch natürlich auch wieder Studierende anzuwerben für die Arbeit in der Großforschung, das war etwas, was für beide Seiten einen klar absehbaren Nutzen versprach. Auch nachdem dieses Konzept den Zuschlag im Exzellenzwettbewerb bekommen hatte, war nicht klar, wie weit diese Fusion eigentlich würde getrieben werden können. Und erst in den nächsten Monaten, ein entscheidender Durchbruch war dann 2007, hat man dann die zögerlichen Träger in Bund und Land von dem Konzept einer sehr weitgehenden Fusion überzeugen können. Und erst danach hat man dann die erste Blaupause für die KIT-Fusion, wie sie dann zum 1. Oktober 2009 verwirklicht wurde, gegossen in die Form des KIT-Gesetzes. Also das war schon ein mehrschrittiger Weg, der sehr viel Beharrlichkeit und Festhalten an einer Vision erfordert hat.
Diese Hürden auf dem Weg sind Studierenden, die heute am KIT ihr Studium beginnen, gewiss nicht in dieser Art bewusst. Für uns ist es heute schon nahezu eine Selbstverständlichkeit, KIT zu leben, KIT zu sein. Eine Frage liegt mir aber noch auf dem Herzen. Thema Frauen ist mir wirklich ganz wichtig und in der Geschichte des KIT erscheinen sie doch erst spät. Wer war denn die erste Frau, die am KIT promoviert hat?
Die erscheint eigentlich recht früh, nämlich im Jahr 1915, also das sind 10 Jahre, man könnte sagen, das sind 2,5 Studentinnengenerationen nach der Einführung des ordentlichen Frauenstudiums. Das war Irene Rosenberg. Auch sie, wieder im Bereich der Chemie, hat eine Arbeit über die Inhaltsstoffe der Kastanienblätter geschrieben.
Wie schön, sie hat auch eine eigene Straße auf dem Campus, das weiß
genau,
ich.
Genau, das ist eine Straße an der Ostseite des Elektrotechnischen Instituts.
Lieber Klaus, vielen, vielen Dank, dass du uns besucht hast. Vielen Dank, dass du uns so viele Details erzählen konntest, dass du uns so viele Geschichten erzählen konntest. Wir haben einen Schnelldurchlauf gemacht durch die 200-jährige Geschichte. Ich glaube, wir könnten noch viel Zeit miteinander verbringen und noch viel erzählen. Dank dir für deinen Besuch.
Ja, sehr gerne, Gabi. Also es hat mir riesig Freude gemacht und deine Andeutung, dass wir das vielleicht noch in die eine oder andere Richtung vertiefen könnten, habe ich im Hinterkopf. Du kannst mich gerne darauf ansprechen, wenn uns das Jubiläumsjahr noch irgendwie Luft lässt.
Nachgefragt, ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie, mit Gabi Zachmann.